Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Das Tief Annette sorgt aktuell in Teilen Ost- und Südosteuropas für massive Regenfälle. In vielen Regionen kommt es zu teils heftigen Überschwemmungen. Und Wetterdienste, die geben erstmal keine Entwarnung. Wir berichten im Laufe der Sendung unter anderem über die Hochwasserlage in Österreich, in Polen und in Tschechien. Und noch ein weiteres Gewässer beschäftigt uns in der kommenden halben Stunde: die Meerenge zwischen China und Taiwan, durch die zum ersten Mal seit 22 Jahren zwei deutsche Kriegsschiffe passiert sind. Im Hintergrund um 18.40 Uhr fällt der Blick dann wieder ins Inland, und zwar auf die Bildungsgerechtigkeit und wie sich diese schon im Schulalltag bemerkbar macht. Diese und weitere Themen also bis 19 Uhr, und wir beginnen mit der in Deutschland anhaltenden Migrationsdebatte. Die Fußball-EM in Deutschland war vor wenigen Wochen nicht nur ein Großereignis im Sport, sondern auch an den deutschen Grenzen. Denn für diesen Zeitraum wurden Grenzkontrollen auf alle Grenzen des Landes ausgeweitet. Nach der EM kamen dann Stimmen unter anderem aus Union und FDP, die die verschärften Kontrollen gerne beibehalten hätten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat diesen Forderungen damals eine Absage erteilt, mit der Begründung, dass die dafür nötige ernste Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit nicht gegeben sei. Und jetzt, knapp zwei Monate später, kommen aus der Bundesregierung ganz andere Töne. Katharina Hamberger.
Ab Montag wird es Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen geben. Sprich, dann auch an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Bereits seit einem Jahr gibt es Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz und seit 2015 an der Grenze zu Österreich. Im Deutschlandfunk warnte der Migrationsforscher Gerald Knaus vor falschen Erwartungen an diese Kontrollen und verweist auf Erfahrungen anderer Länder.
Das Grundproblem aber zeigt die österreichische oder französische oder auch die Erfahrung anderer Länder in Europa: es hat die Zahl der Asylanträge überhaupt nicht reduziert. Im Gegenteil, Österreich hatte pro Kopf die höchste Zahl von Asylanträgen in der EU, und zwar 6, 7, 8 Jahre nach der Einführung der Grenzkontrollen. Also wer erwartet, dass die Grenzkontrollen dazu führen werden, dass irreguläre Migration zurückgeht, der weckt eine Erwartung, die ist unerfüllbar.
So Knaus. Dabei ist das genau die Begründung der Bundesregierung für die Ausweitung der Kontrollen. Nämlich, dass man meint, dass man damit irreguläre Migration weiter einschränken und Deutschland vor Gefahren des islamistischen Terrors und schwerer Kriminalität schützen könne. Durchgeführt werden die Kontrollen von der Bundespolizei. Die Gewerkschaft der Polizei lehnt die Maßnahmen an sich nicht ab, bemängelt aber die kurze Vorbereitung Zeit dafür. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Andreas Roskopf, Vorsitzender der GdP, zuständig für den Bereich der Bundespolizei, das sei noch nicht zu Ende gestrickt, und das hänge auch damit zusammen, dass die Ankündigung der Ministerin überraschend gekommen sei. Er warnt außerdem vor einer Überlastung der Beamtinnen und Beamten. Dem schließt sich auch der Polizeibeauftragte des Bundes beim Deutschen Bundestag an.
Die Bundespolizei ist schon seit 2015 damit beschäftigt und befasst, die deutschen Außengrenzen zu kontrollieren, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung für die Bundespolizei, weil sie einfach schon lange keine Grenzpolizei mehr ist und jetzt diese Aufgabe noch zusätzlich zu übernehmen.
So der Polizeibeauftragte Uli Grötsch im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Er ist Ansprechpartner sowohl für Beschwerden von Bürgern und Bürgerinnen als auch für Beamtinnen und Beamte der Polizeibehörden des Bundes. Er werde zu den Kontrollstellen reisen, so Grötsch, um sich dort auch anzuschauen, wie die Infrastruktur für die Polizistinnen und Polizisten vor Ort ist.
Der Winter kommt ganz bestimmt, und dann, finde ich, hat der Dienstherr, hat auch die Spitze der Bundespolizei die Pflicht, dafür zu sorgen, dass dort eine Kontrollstellen, die einfach auf Autobahnparkplätzen stattfinden, dass die dort eingesetzten Kräfte auch entsprechend ausgerüstet sind,
sagte Grötsch. Derweil geht die Debatte über zusätzliche Maßnahmen in der Asyl- und Migrationspolitik weiter. Bereits am Donnerstag wurde das sogenannte Sicherheitspaket der Koalition in den Bundestag eingebracht. Es enthält Verschärfungen im Waffenrecht, im Aufenthaltsrecht und im Bereich Asyl und mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Die Union fordert indes weitere Zurückweisungen von allen Asylsuchenden an deutschen Grenzen und schlug der Ampel nach dem Scheitern der Gespräche zu diesem Thema vor, solche Zurückweisungen für 3 Monate zu testen. Innenministerin Nancy Faeser hatte dies bereits zurückgewiesen mit dem Verweis, dass dies europarechtlich sehr schwer umsetzbar sei. Auch die Grünen lehnen den Vorschlag ab. Die FDP hingegen zeigte sich offen, würde aber einen Test an nur einem Grenzabschnitt bevorzugen. Etwas, das die Ampel bereits am vergangenen Dienstag an die Union herangetragen hatte, wiederum aber von CDU und CSU als zu wenig weitgehend gesehen wird. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner hatte dem Unionsfraktionschef Friedrich Merz darüber hinaus weitere Gespräche, dann auf Ebene der Regierungs- und Parteispitzen, also auch mit Olaf Scholz, angeboten. Merz zeigte sich offen dafür.
Aus Berlin Katharina Hamberger zu ausgeweiteten Grenzkontrollen in Deutschland ab Montag. Nach tagelangen Warnungen und Vorbereitungen stecken Teile Ost- und Südosteuropas jetzt mittendrin im Dauerregen. In mehreren Ländern kommt es zu Hochwasser und teils heftigen Überschwemmungen. Wir berichten in den kommenden Minuten unter anderem über die Lage in Österreich, Tschechien und Rumänien, beginnen aber mit der Situation in Polen. Denn allein im Südwesten des Landes ist seit gestern Morgen mehr Regen niedergegangen als beim sogenannten Jahrtausend Hochwasser im Jahr 1997. Die polnischen Behörden haben bereits viele Menschen aus besonders betroffenen Regionen evakuieren müssen. Martin Adam.
Der Regen sei intensiv, die Prognosen katastrophal, sagt am Samstagmorgen ein Feuerwehrmann in der polnischen Kleinstadt Głuchołaze. Hier, direkt an der polnisch-tschechischen Grenze, müssen seit dem frühen Morgen etwa 400 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Situation sieht nicht gut aus. Der Wasserpegel im Fluss Biała-Głuchołazka steigt stetig. Wir befürchten Übles. Viele Straßen sind schon überflutet. An vielen Stellen ist das Wasser von den Feldern auf Straßen durchgebrochen. Im ganzen Landkreis gab es viele Einsätze, vor allem in überschwemmten Gebäuden, Kellern und auf überschwemmten Straßen. Die Biała, der Fluss, der aus Tschechien kommend durch Głuchołaze fließt, hatte bis Donnerstag einen Pegel von gut einem Meter. Bei 3,30 Meter wurde Hochwasseralarm ausgelöst. Am Samstagmorgen lag der Pegel bereits bei gut 4,80 Meter. Und es regnet weiter. Das polnische Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft überwacht die Pegelstände aller polnischen Flüsse. Inzwischen gilt für etwa 40 von ihnen im Süden und Südwesten des Landes Hochwasseralarm. Bis zum frühen Nachmittag meldete die Feuerwehr landesweit fast 3.500 Einsätze. Auf mehreren Strecken in Niederschlesien musste der Bahnverkehr eingestellt werden, weil Bäume auf die Gleise gestürzt sind und Strecken unterspült wurden. Der polnische Innenminister Tomasz Siemoniak ist noch in der Nacht in die betroffene Region gereist. Am Vormittag bedankt er sich bei den Einsatzkräften. Die Nacht war eine Prüfung für alle Dienste. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Gefahren der kommenden Stunden. Wenn es um die Regenrückhaltebecken und die Wasseraufnahme geht, ist die Situation verhältnismäßig stabil. Ich will auch die gute Zusammenarbeit mit den tschechischen Partnern betonen. Die vier Flüsse, die gefährlich sind, haben alle ihren Anfang in Tschechien. Und was dort passiert, ist entscheidend dafür, was einige Stunden später auf der polnischen Seite geschieht. Die Regenrückhaltebecken, sie spielen die zentrale Rolle im polnischen Notfallplan. Sie entscheiden auch darüber, wie groß die Welle wird, die sich auf Oder und Neiße, also entlang der polnisch-deutschen Grenze, bewegen wird. Im Interview mit der ARD erklärt der Hydrologe Radosław Stodolak von der Universität Wrocław, Breslau.
Na tym chwilę jest tak, że jest około 300 milionów metrów sześciennych.
Im Moment stehen etwa 300 Millionen Kubikmeter Rückhaltevermögen zur Verfügung. Das ist viel. Von der Oder erwarten wir eher keine Bedrohung. Wir haben ein Rückhaltebecken in Ratzibusz am oberen Teil der Oder an der tschechischen Grenze, das so eine Welle wie 1997 wirksam abmildern kann. Anders sieht die Situation an der Neiße aus. Hier gäbe es kaum freie Rückhaltebecken und damit keine Möglichkeit, den Fluss zu steuern. Kurz hinter der tschechisch-polnischen Grenze fließt die Neiße durch Kłodzko. Am Morgen stehen hier Anwohner am Ufer und schauen mit Sorge auf das vorbeirasende Wasser. Mich erinnert das an 1997, das Hochwasser, das uns so überrascht hat. Das Wasser ist damals so plötzlich gekommen und hat hier alles überschwemmt, dass man sich vom Schock gar nicht lösen konnte. Wir haben auch ein bisschen Angst. Wir wohnen zwar recht weit oben in Sicherheit, aber das ist doch unsere Stadt und wir haben Angst. Ich wohne im Erdgeschoss. Ich sitze auf einer tickenden Bombe. Normalerweise führt der Fluss hier etwa einen Meter Wasser. Am Samstagvormittag steht der Pegel schon bei knapp 3 Metern. Bewahrheiten sich die Modellrechnungen der Meteorologen, könnten es bis Montag über 6 Meter sein.
Martin Adam über die Hochwasserlage in Polen. Und die Behörden arbeiten dort nach eigenen Angaben auch eng mit den Behörden im Nachbarland Tschechien zusammen. Denn auch dort ist die Situation durch anhaltenden Regen weiter ernst. Und auch dort müssen Menschen aufgrund der Gefahrenlage evakuiert werden. Marianne Allweis berichtet.
In Tschechien gilt an mehr als 40 Flüssen die höchste Alarmstufe. 2 Nebenflüsse der Oder erreichten ein extremes Hochwasserstadium. Inzwischen sind diese Pegel wieder leicht gesunken. Beide Orte liegen im Osten des Landes in der mährisch-schlesischen Region. Sie ist besonders stark von den Regenfällen betroffen. Die Behörden riefen eine Gefahrenlage aus. Hunderte bis tausende Menschen könnten dort von Evakuierungen betroffen sein. Ein Jahrhunderthochwasser droht, mit mehr Wassermassen als 1997. Allerdings gebe es nun deutlich bessere Schutzmaßnahmen, erklärte der Regionalgouverneur. Auch der Gouverneur der benachbarten Region Olmütz hat einen Ausnahmezustand erklärt. Dort ist die Lage im Altvatergebirge angespannt. Feuerwehrleute bringen hunderte Menschen vorsorglich in Sicherheit. Auch in Nordböhmen und im Riesengebirge steigt die Gefahr von Überschwemmungen. In Spindlermühle in der Nähe der Elbquelle appellierte der Bürgermeister an alle Touristen, den Urlaubsort zu verlassen. In der zweitgrößten Stadt in Tschechien, in Brünn, mussten Patienten aus einem Krankenhaus verlegt werden. Dort waren Keller vollgelaufen. In Prag laufen Vorbereitungen auf ein Moldau-Hochwasser. Derzeit geben sich die Einsatzkräfte in der Hauptstadt jedoch zuversichtlich.
Marianne Allweis über die Hochwasserlage in Tschechien. Und auch in weiteren Teilen Südosteuropas sorgt der anhaltende heftige Niederschlag für Ausnahmezustände, so auch in Teilen Österreichs. Und in Rumänien haben die Wassermassen die ersten Todesopfer gefordert. Silke Hane.
In Österreich steigen die Pegel vieler Flüsse rasant. Besonders kritisch ist die Lage aktuell in Niederösterreich. Mehr als 20 Orte in dem Bundesland rund um Wien wurden mittlerweile zum Katastrophengebiet erklärt. Vorsorgliche Evakuierungen werden derzeit vorbereitet oder sind schon im Gange, heißt es von der Landesregierung. Regierungschefin Johanna Mikl-Leitner.
Gerade entlang des Waldviertels müssen wir entlang des Kamms mit einem mehr als 100-jährigen Hochwasser rechnen und entlang der Donau mit einem über 30-jährigen.
Es seien aber alle Vorkehrungen getroffen, betonte Mikl-Leitner. In mehreren Orten wurden Hochwasserschutzanlagen aufgestellt. Vorab hatte die Feuerwehr Pumpen dezentral über das Land verteilt. Der Kamm ist ein Donauzufluss. Dort füllten Anwohner heute in Hadersdorf-Kammern weiter Sand in Säcke. Hier hat man 2002 zuletzt ein katastrophales Hochwasser erlebt. Johannes Ulmer war damals im Urlaub und sein Haus war schutzlos. Er hofft, dass es dieses Mal glimpflicher ausgeht.
Wir waren ja damals nicht zu Hause, wie es Hochwasser war. Gell? Und jetzt sind wir halt natürlich, ja, jetzt können wir halt was machen. Jetzt können wir reagieren, ne?
Der Katastrophenschutz ist in Österreich erst einmal Sache der Länder und Kommunen. Bundeskanzler Karl Nehammer betonte heute aber, dass der Bund mit Unterstützung bereitstehe.
Es geht darum, dass jetzt das Bundesheer und die österreichische Polizei vor allem Luftunterstützung zur Verfügung stellen, dort wo notwendig und angefordert wird.
Bisher wurde vom Bund noch keine Hilfe angefordert, die Länder kommen also erst einmal alleine klar. Der Höhepunkt der Scheitel wird in Niederösterreich für die Nacht auf Montag erwartet. In den Bergen ist die Lage anders. Dort kommt der Niederschlag als Schnee runter und die Einsatzkräfte haben alle Hände voll damit zu tun, die Straßen freizuräumen. In der Steiermark fiel zudem für tausende Menschen der Strom zwischenzeitlich aus. Probleme bereiten umfallende Bäume, so Urs Harnik von Energie Steiermark.
Es ist nicht der Regen, es ist nicht der Schnee, der für das Stromnetz die Probleme bereitet, sondern es sind diese orkanartigen Windböen. Und da kommt es immer wieder ganz spontan und unvermittelt zu wirklich großen Einsätzen, die notwendig sind, weil Bäume umstürzen.
Auch in Südosteuropa machen heftige Niederschläge den Menschen zu schaffen. Hier ist der Zyklon Boris von der Adria bis nach Rumänien gezogen. Im Osten des Landes stehen Dutzende Ortschaften unter Wasser. Mindestens 4 Menschen kamen bisher in den Fluten ums Leben, berichtet die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax. Weitere 90 Menschen wurden evakuiert, hieß es in rumänischen Medien. Premierminister Marcel Ciolacu reiste ins Überflutungsgebiet im Landkreis Galați.
Priorität, ja.
Die Rettung von Menschenleben hat jetzt Vorrang. Wir verfügen über die nötige Logistik, um schnell einzugreifen. Sie sind auch mit den Hubschraubern von der Behörde für Notfälle da. Das Verteidigungsministerium ist auf jeden Einsatz vorbereitet. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass noch viele Menschen in den Überflutungsgebieten festsitzen. In der kommenden Nacht soll sich der Regen in Rumänien etwas abschwächen.
Silke Hane über die Hochwasserlage in Südosteuropa und in Österreich. Die außergewöhnliche Wetterlage, die löst auch in Teilen Deutschlands Besorgnis aus, besonders im Osten und Südosten des Landes. In der sächsischen Hauptstadt Dresden kommt noch ein weiteres Sorgenkind dazu. Die Carola-Brücke, die Mitte der Woche zum Teil in die Elbe gestürzt ist. Anschwellende Wassermassen könnten sich an den abgestürzten Brückenteilen stauen. Und um dem vorzubeugen, laufen die Abrissarbeiten auf Hochtouren. Aus Dresden berichtet Arndt Groß.
Die Rundumleuchte des Räumpanzerboliden, genannt Büffel, kreist gelb blinkend gleichmäßig auf dem grünen Militärfahrzeug. Das Räumschild wird auf Befehl eines Stabsunteroffiziers abgesenkt und auf dem matschigen Boden der Elbwiesen abgesetzt. Ein Kran hebt sich, wieder auf Befehl, über das Heck des Panzers. 33 Tonnen kann das Fahrzeug laut Aufschrift heben. Gut 1100 Kilowatt Leistung kann der Büffel abrufen. So viel wie der zivile 1500 PS Rennwagen Bugatti Chiron. Doch der Bergepanzer Büffel, der morgens um 9 an der Elbe vor den Trümmern der Carola-Brücke geparkt wurde, für die Presse zur Ansicht, wird nicht schnell fahren, sondern soll schnell handeln, für den Fall der Fälle. Oberstleutnant Robert Habermann, schwarzes Barett, kleine randlose Brille, Vollbart, erklärt.
Was ist der Auftrag der Bundeswehr hier vor Ort? Wir werden vorgehalten, um in einem Havariefalle der zivilen Abbruchtechnik sofort zur Stelle zu sein und hier Personenschäden zu verhindern, sozusagen Menschenleben zu retten. Es kann sein, dass aufgrund der Witterungs- und Untergrundbedingungen einer von den zivilen Baggern ins Schlingern gerät, umfällt, ins Flussbett rutscht oder ähnliches. In diesem Falle ist die zivile Bergetechnik hier sofort vor Ort, um hier größere Schäden zu verhindern.
Dieser Plan erscheint sinnvoll. Beim Blick auf die Bauarbeiten an den Trümmerteilen der zerstörten Brücke ist zu erkennen, wie gelbe, blaue und rote Bagger auf den Resten einer Wiese, inzwischen eher Morast, Container mit Schutt befüllen. Der Wasserstand der Elbe bei Dresden ist deutlich angestiegen. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat eine Kamera mit Blick auf die Trümmerbrücke aufgestellt. Auf der Website mdr.de sind die Bilder des Abrisses zu verfolgen. Das Mittelteil der eingestürzten Brücke hängt weiterhin in der Elbe. Das bleibt auch erst einmal so. Es geht darum, die abgerutschten Randstücke zu entfernen, damit die Elbe hier in den kommenden Tagen vorbeifließen kann. Und gebaggert wird vermutlich so lange, bis die Ketten der Bagger im Wasser stehen. Der Pressesprecher der städtischen Feuerwehr der Landeshauptstadt Dresden, Michael Klare, wiederholt einen Satz immer wieder.
Ziel ist es, bis Sonntag diese Beräumungsarbeiten hier durchgeführt zu haben.
Die Zeit laufe davon, sagt er. Die Hochwassersituation in Dresden selbst ist längst noch nicht so bedrohlich wie in den Nachbarländern Tschechien und Polen, wo inzwischen Dörfer evakuiert werden müssen. Mit Blick auf die hydrologischen Karten in Tschechien zum Beispiel dürfte klar sein, welche Wassermengen in den kommenden Tagen mit der Elbe nach Deutschland fließen werden. Viel Wasser. In Ostsachsen besteht für den Grenzfluss Lausitzer Neiße die Alarmstufe 2. Auch hier in Ostsachsen rechnen die Hydrologen mit weiterem Ansteigen des Wassers. Auf der Brücke in Dresden, beziehungsweise was von dem eingestürzten Teil noch übrig ist, stehen Menschen in orangefarbenen Leuchtjacken und scheinen die Brücke erneut zu begutachten. Das ist auf der Webcam des Mitteldeutschen Rundfunks zu sehen. Autos, die zum Zeitpunkt des Unglücks am Mittwoch in der Früh noch unter der Carola-Brücke geparkt waren, sind inzwischen entfernt worden.
Arndt Groß über die Räumungsarbeiten an der Carola-Brücke in Dresden, die Mitte der Woche zu Teilen in die Elbe gestürzt ist. Und nach jüngsten Angaben der örtlichen Feuerwehr könnten die Arbeiten schneller vorankommen als ursprünglich gedacht und bereits heute Abend schon abgeschlossen sein. Die Taiwanstraße gilt als internationales Gewässer, es sei denn, man fragt China. Das Land zählt die Meerenge zwischen sich und Taiwan zum chinesischen Hoheitsgebiet und macht sie damit zu einem geopolitisch angespannten Gewässer, aus dem sich Deutschland 22 Jahre lang rausgehalten hat. Bis jetzt. Zwei Schiffe der deutschen Marine haben die Taiwanstraße durchquert. Die Bundesregierung will damit ein Zeichen setzen und bekommt dabei Rückendeckung von der Union und aus der Wirtschaft. China reagiert zunächst relativ zurückhaltend. Ruth Kirchner mit Einzelheiten und Reaktionen.
Von Südkorea aus ist das deutsche Kriegsschiff zusammen mit dem Versorgungsschiff Frankfurt am Main aufgebrochen, Kurs auf die Philippinen und durchquert dabei die Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und der demokratisch regierten Insel Taiwan.
Es ist der kürzeste Weg, Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch.
Bestätigte Verteidigungsminister Boris Pistorius die Route am Freitag, über die tagelang spekuliert worden war. Die Marine hatte sich bis zuletzt bedeckt gehalten. Denn was die Bundesregierung jetzt als ganz normalen Vorgang darstellt, ist hochpolitisch. China ist verärgert über die deutschen Marineschiffe, warnte bereits im Vorfeld vor Provokationen. Die Volksrepublik beansprucht die Insel Taiwan als ihr Territorium und die Taiwanstraße als Teil ihrer Hoheitsgewässer. Doch völkerrechtlich sieht das anders aus, wie auch Pistorius betonte.
Internationale Gewässer sind internationale Gewässer.
Auch deshalb wurde China vorab über die Durchfahrt der deutschen Marineschiffe nicht informiert, so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.
Es ist einfach nach Seevölkerrecht ja ganz normal so, dass es in internationalen Gewässern keine Notifizierungen erforderlich sind, dass man dort frei durchfahren kann, und genau das machen wir.
Die Baden-Württemberg beteiligt sich im Indopazifik an internationalen Manövern. Mit der Fahrt durch die Taiwanstraße will die Bundesregierung ein Zeichen setzen, dass auch Deutschland auf unbehinderte Schifffahrt auf einer der wichtigsten Handelsrouten in der Region pocht. Durch die 180 Kilometer breite Meerenge fahren jeden Tag unzählige Containerschiffe, transportieren Waren aus Asien in alle Welt. Rückendeckung für das deutsche Vorgehen gibt es von der Opposition. Das sei längst überfällig, sagt Außenpolitiker Roderich Kiesewetter von der CDU.
In diesem Sinne ist die Durchfahrt der Taiwanstraße mit deutschen Marineschiffen ein Ausdruck der Gültigkeit der internationalen regelbasierten Ordnung und ein Zeichen, dass man sich von den Drohungen Chinas nicht beeindrucken lässt.
Die USA, aber auch andere europäische Länder wie die Niederlande schicken Kriegsschiffe regelmäßig durch die Taiwanstraße. Deutschland hat lange gezögert. Vor etwa 3 Jahren hatte die Fregatte Bayern um Taiwan noch einen großen Bogen gemacht, wohl aus Rücksicht auf China. Doch die geopolitischen Spannungen mit Peking haben seitdem deutlich zugenommen, wie auch die Drohungen Chinas gegen Taiwan, wie die Volksrepublik, ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der deutschen Industrie unterstützt daher die Bemühungen der Bundesregierung, die internationale Ordnung aufrechtzuerhalten.
Die Regeln haben nur dann Geltungskraft, wenn sie konsequent und ohne Ausnahme durchgesetzt werden. Und natürlich muss auch Deutschland dafür Verantwortung übernehmen.
China reagierte zunächst relativ zurückhaltend. Es ginge nicht um die Freiheit der Schifffahrt, sondern um chinesische Souveränität, sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums. Die staatliche Zeitung Global Times wurde etwas deutlicher. Sie warnte, die Durchfahrt der deutschen Fregatte könne die Verbindungen zwischen Deutschland und China schädigen.
Ruth Kirchner über deutsche Marineschiffe, die zum ersten Mal seit 22 Jahren die Taiwanstraße passieren. Haben. Das Bundesarbeitsministerium möchte im kommenden Jahr Besserverdiener bei den Abgaben zur Sozialversicherung stärker zur Kasse bitten. Wie und warum, das fasst Efi Seibert zusammen.
Auch Besserverdienende sollen mehr für die Renten und Sozialkassen zahlen, wenn sie mehr verdienen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher. Die Löhne sind auch in den oberen Gehaltsstufen gestiegen, um rund 6,4% im vergangenen Jahr. Deswegen soll die Beitragsbemessungsgrenze ebenfalls steigen. Ab dieser Grenze bleibt das Einkommen abgabenfrei. Bisher lag das bei einem Monatseinkommen von rund 7.500 Euro für die Rente. Jetzt soll er auf 8.050 Euro Monatseinkommen steigen. Bis zu dieser Grenze muss man also Abgaben für die Rente zahlen. Ähnlich sieht es bei den Abgaben für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung aus. Gutverdiener müssen aktuell bis zu einem Einkommen von 5.175 Euro dafür Abgaben zahlen. Alles darüber ist abgabenfrei. Diese Gehaltsgrenze soll um rund 350 Euro hochgesetzt werden.
Efi Seibert über Pläne, die Beitragsbemessungsgrenze für Abgaben zur Sozialversicherung zu erhöhen. Bisher ist diese Grenze in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich hoch, soll aber laut den Plänen jetzt angeglichen werden. Die Benediktiner sind der älteste und bedeutendste Klosterorden des Abendlandes. Heute hat sich der Orden ein neues Oberhaupt gegeben. An der Spitze steht nun ein Deutscher. Aus Rom berichtet Moritz Pompel.
Jeremias Schröder heißt das neue Ehrenoberhaupt der Benediktiner. Mehr als 200 Äbte haben in Rom für den gebürtigen Mindelheimer aus dem Unterallgäu gestimmt. Er übernimmt damit das höchste Amt innerhalb der Ordensgemeinschaft und vertritt weltweit rund 22.000 Benediktiner. Der 59-jährige Schröder war bis jetzt Abtpräses in St. Ottilien nahe des Ammersees. Dort ist er vor 40 Jahren als Novize in die Erzabtei eingetreten. Danach studierte er in Rom und Oxford Theologie, Geschichte und Philosophie. Mitbrüder attestieren Schröder hervorragende Kenntnisse der benediktinischen Welt und einen Weitblick für die Zukunft. In St. Ottilien hat er dabei mitgewirkt, unter anderem in Afrika Klöster zu betreuen, Armut zu bekämpfen und den Menschen vor Ort Bildung zu ermöglichen. Schröder ist bereits der dritte Deutsche, der das Amt des Abtprimas in Rom übernimmt. Letzter Deutscher auf dem Posten war Notker Wolf, der das Amt 16 Jahre lang innehatte und davor ebenfalls in St. Ottilien tätig gewesen war.
Der Bericht von Moritz Pompel. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch auf das Neueste aus dem Sport mit Raphael Späth aus der Deutschlandfunk Sportredaktion.
Ja, und wir schauen zuerst auf die Fußball-Bundesliga. Dritter Spieltag an diesem Wochenende. Der amtierende Meister Bayer Leverkusen war heute bei der TSG Hoffenheim zu Gast und gewann am Ende souverän mit 4:1. Philipp Sommer.
Der deutsche Meister hatte beim souveränen 4:1-Sieg früh alles im Griff. Boniface, erst Vorbereiter für Terriers 1:0, dann selbst erfolgreich zum 2:0 für Leverkusen. Beim anschließenden Jubel zeigt Boniface der eigenen Fankurve seine blütenweiße Unterwäsche, zieht sich die kurze Hose runter. Berisha nutzt danach einen Leverkusener Abwehrfehler zu seiner Torpremiere für Hoffenheim. In der zweiten Hälfte aber machte Bayer alles klar mit Wirtz Elfmetertor und dem zweiten Treffer von Victor Boniface, dessen Hose danach wieder auf Halbmast hängt.
Ja, kann sein, dass die Stimmung bei den Stürmern von RB Leipzig, Ladehem heute beim 0:0 gegen Union Berlin, das Thorsten vom Wege zusammenfasst.
Es sind zwei Statistiken, die am ehesten das 0:0 zwischen RB Leipzig und Union Berlin erklären können. Die Gastgeber hatten 68% Ballbesitz, die Hauptstädter am Ende 7 mehr gelaufene Kilometer auf der Uhr. Das sagt einiges über das Spiel, denn RB dominierte zwar, wirkte gegen engagiert und diszipliniert verteidigende Köpenicker aber einfallslos und in vielen Phasen auch zu langsam. Weil Leipzig mit einem schwach geschossenen Elfmeter von Openda, der zuvor selbst gefoult worden war, auch noch die größte Chance des Spiels vergab, war das torlose Remis folgerichtig. In der Schlussviertelstunde nach dem vergebenen Elfmeter hatten beide Teams zwar noch ein paar Chancen, am Ende aber blieb es beim 0:0, dem ersten Unentschieden im 11. Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Bundesliga.
Einen 2:1-Sieg gab es heute für den SC Freiburg gegen den VfL Bochum. Florian Winkler war mit dabei.
Freiburg zeigte einmal mehr Comeback-Qualitäten. Auch gegen den VfL geriet der SC überraschend in Rückstand und das trotz einer Vielzahl an hochkarätigen Chancen. Kurz vor der Pause traf Bochums Buadu überraschend zum 0:1. Aber wie schon gegen Stuttgart drehten die Breisgauer die Partie, vor allem dank Junior Adamu, dem Mann des Spiels. Der Österreicher sicherte mit seinem Doppelpack innerhalb von 3 Minuten den zweiten Saisonsieg. Die Gastgeber hätten sogar noch deutlich höher gewinnen können, doch ließen sie auch in der zweiten Halbzeit beste Möglichkeiten ungenutzt und mussten aufgrund der Schlussoffensive der Gäste sogar noch etwas um den letztlich verdienten Sieg zittern. Bochum bleibt in der Liga weiter punkt- und sieglos. Der SC feierte seinen zweiten Heimspielsieg unter dem neuen Trainer Julian Schuster.
Den zweiten Sieg in dieser Saison feiert heute auch Eintracht Frankfurt mit seinem neuen Trainer Dino Topmöller. In Wolfsburg steht am Ende ein 2:1 Auswärtssieg. Jörg Tegelhückert.
Oma Mamouche, jubelten die Frankfurter Fans. Ausgerechnet Mamouche ärgerten sich die Profis in Wolfsburg. Der Ägypter, der 6 Jahre für den VfL spielte, war der alles entscheidende Mann beim 2:1 Auswärtserfolg der Eintracht. In der 30. Minute traf er zum 1:0 aus Nahdistanz. In der 82. verwandelte er einen Handelfmeter cool zum Siegtreffer. Wolfsburg mühte sich, kam aber nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Riedle Baku. Zu wenig. Die Eintracht, bei der 21-jährige Brasilianer Kauas Santos nach dem Wechsel den verletzten Kevin Trapp im Tor vertrat, feierte am Ende einen verdienten Auswärtssieg und verbessert sich in der noch jungen Tabelle vorerst auf Platz 6.
Berichtet Jörg Tegelhütter. Und verbessert hat sich heute auch der VfB Stuttgart durch ein 3:1 bei Borussia Mönchengladbach. Jens Walbrot.
Ermedin Demirovic wurde der Mann eines Nachmittags, der eigentlich einer Gladbacher Vereinsikone vorbehalten gewesen sein sollte. Günter Netzers 80. Geburtstag überstrahlte das Duell im Borussia-Park, doch Demirovic sorgte mit 2 Toren für einen verdienten Sieg des VfB Stuttgart. Nach Treffern von Under für den VfB und Plea für die Gladbacher übernahm Stuttgart nach der Halbzeitpause die Spielkontrolle und der Demirovic-Doppelpack in der 57. und 61. Spielminute brachte Stuttgart zu einem am Ende verdienten Sieg. Der VfB scheint gewappnet für das Champions-League-Duell gegen Real Madrid. Gladbachs zaghafter Aufschwung ist vorerst gestoppt.
Und in der Bundesliga der Frauen besiegt der VfL Wolfsburg Aufsteiger Jena mit 1:0. Werder Bremen gewinnt mit 2:0 gegen Turbine Potsdam. Und damit kommen wir zum Tennis. Im Davis Cup geht es in dieser Woche um die Qualifikation für die Finalrunde. Das deutsche Team hat sich durch Siege gegen die Slowakei und Chile schon unter der Woche vorzeitig qualifiziert. Heute im Duell um den Gruppensieg gegen die USA gab es dann aber eine knappe Niederlage. Ina Kast.
Diese Niederlage ist zu verschmerzen, denn das Ticket für die Davis Cup Endrunde in Malaga hatten die deutschen Tennisspieler schon vor dem Duell gegen die USA sicher. Der deutsche Davis Cup Debütant Henry Squire hat eine Überraschung nur knapp verpasst. Er hatte in seinem Einzelmatch gegen den Aufschlagriesen Riley Opelka im zweiten Satz 3 Matchbälle, die er aber allesamt nicht nutzen konnte. Am Ende setzte sich Opelka in 3 Durchgängen durch. Auch Maximilian Marterer musste nach tollen Auftritten in dieser Woche zum Abschluss eine Niederlage hinnehmen. Der Franke verlor gegen Brandon Nakashima in 2 Sätzen. Das deutsche Weltklasse-Duo Kevin Krawitz und Tim Pütz hat das abschließende Doppel standesgemäß gewonnen.
Und dann schauen wir noch schnell auf die Formel 1. Heute das Qualifying für das morgige Rennen in Aserbaidschan. Von der Pole Position starten wird dort dann Charles Leclerc.
Dritte Pole Position der Saison für den Ferrari-Piloten. Charles Leclerc greift vom besten Startplatz aus nach dem 2. Sieg in Folge. In der Qualifikation von Baku hat er McLaren-Pilot Oscar Piastri und seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz hinter sich gelassen. Titelverteidiger Max Verstappen könnte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung nach den jüngsten Niederlagen mal wieder ausbauen. Er selbst startet im Red Bull auf Position 6, aber sein wichtigster Verfolger hat gepatzt. McLaren-Pilot Lando Norris konnte seine schnellste Runde wegen einer Gefahrenstelle nicht zu Ende fahren und qualifizierte sich nur für Startplatz 17. Damit geht der Mitfavorit sogar noch 3 Positionen hinter Nico Hülkenberg im Haas ins Rennen.
Berichtet Jens Gideon, und mehr Sport hier im Programm gibt's dann gleich hier um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Vielen Dank an Raphael Späth aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Und damit enden die Informationen am Abend an diesem Samstag. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.